Wunderschönen guten Abend, ihr hört Insert Moin direkt nach der Ubisoft-Veranstaltung auf der E3, der, keine Ahnung, gefühlte 50. Podcast heute. Hallo Daniel, ich bin der Manu.
Hallo, ist ja für dich wirklich Wahnsinn. Du musst ja wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich war, weil du ja alles anschaust, du harter Hund.
Nee, ich habe diese PC-Press-Konferenz, diese komische, die fand ich letztes Jahr so schlecht, dass ich dieses Jahr gar nicht reingeschaut habe und einen kurzen Spaziergang an der frischen Luft genossen habe in der Zeit.
Ja, aber also PC-Pressekonferenzen sind halt so wie Meisterfeiern vom FC Bayern oder so. Das ist so für ein paar arrogante Snobs ist das vielleicht mal ganz interessant, aber echte Fans schauen sich sowas nicht an.
Ja. Also ich fände ja so eine reine PC-Gaming-Show interessant, aber die war einfach super schlecht gemacht letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob dieser besser war, aber die habe ich mir nicht gegönnt. Ubisoft lohnt sich ja allein schon deswegen immer zu gucken, weil Aisha Taylor moderiert zum 5. Mal. Und zum 30. Jubiläum von Ubisoft gab es natürlich auch so ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Ganz kurz vorneweg, ich fand es schön, auch bei den anderen Präsentationen schon, dass im Angesicht der schrecklichen Ereignisse mit dem Mass-Shooting, dass jetzt die Leute auch angefangen haben, diese Schleifchen zu tragen mit der Regenbogenflagge als Solidarität. Und ich fand es auch wirklich gut, dass sie am Anfang kurz gesagt hat, auch wenn es jetzt irgendwie nicht passt, wir sind Entertainment-Veranstaltung, dass sie es wenigstens kurz angesprochen hat. Bei den anderen war das ja eher so subtil. Fand ich gut, dass sie das gemacht hat.
Ich fand auch irgendwie aber andererseits komisch, dass Leute das kritisiert haben. So dieses, haha, guck mal, jetzt stehen die da mit so bunten Kostümen und sie sagt dann was zu dem Mass-Shooting. Und aber gerade das hat ja irgendwie gepasst, so zu diesem, diese ganze LGBT-Community. Da ist ja auch so dieses Bunt und Lebensfreude und so. Das zelebrieren die ja auch gerade immer, jetzt gerade aktuell, jetzt vielleicht bisschen mit angezogener Handbremse sicherlich, aber auf diesen Christopher Street Days und Paraden und sowas. Und da gehört es ja mit dazu. Und das war natürlich nicht so geplant, weil es sollte ja schon eigentlich irgendwie Just Dance sein, was mit diesen Kostümen da beworben wird. Aber es passt in dem Moment irgendwie, war das der beste Zeitpunkt, als wenn du jetzt dann irgendwie den fetten Militär-Shooter dann in dem Moment da gerade zeigst.
Ja, genau. Ich fand's auch gut, dass es gleich damit weg war, das Thema mit Just Dance, weil das sonst immer so in der Mitte so ein extremes so, jetzt kommt Just Dance. Und irgendwie haben sie das, glaube ich, selber gemerkt, so, ach komm, wir machen das so ein bisschen als Eröffnung, zeigen lustige Kostüme, geben irgendwie 2, 3 kurze Sätze. Just Dance ist einfach eine riesen Erfolgsmarke, die Leute mögen das. Wir müssen es erwähnen für die Auktionäre und weil es einfach zum Portfolio dazugehört und dann ist es weg vom Tisch. So hatte ich so das Gefühl ein bisschen.
Und dann Auktionäre sind übrigens die so was.
Was ist mit Zeit verwechselt? Die Auktionäre sitzen bei den Animateuren.
Genau.
In Enfield.
Ja, aber ich fand es diesmal ganz cool, weil sie halt Queen gespielt haben. Das hat mir deutlich besser gefallen, als wir laden aktuell gerade Hip-Hopper ein, der jetzt seinen neuen Song performt und sagt, wie geil Just Dance ist, da fand ich es eher cooler, einfach mal zu sagen, komm, wir rocken mal die Bude, bringen Leute mit Queen in Stimmung, weil das wirst ja sogar du als ausgewiesener Musik-Nichtkenner wissen, dass Queen schon mal auch Laune macht, oder?
Ja, natürlich. Doch, war eine gute Eröffnung, ja.
Brauchen wir jetzt auch nicht so viele Worte zu verlieren. Ja, Just Dance 2017 geht halt weiter. Glaube ich, ist jedes Jahr wieder irgendwie erfolgreich und die würden es nicht machen, wenn es nicht eine große Fangemeinde gäbe. Mhm. Und dann kam aber für mich persönlich gleich der erste Knüller auf der PK. Ich meine, das war jetzt keine große Überraschung, weil es nichts Neues war, aber es war Ghost Recon Wildlands oder The Wildlands, wie du sagen würdest. Ghost Recon Wildlands. Da gab es erst einen Render-Trailer, da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, so, oh, jetzt zeigen sie wieder nur so ein Render-Ding, so man weiß nicht genau, wie sich's spielt, aber dann kam wirklich eine endlos lange Gameplay-Session, also mehrere Minuten lang, und das hat mich
ja, wirklich voll lang, also 15 Minuten oder irgendwas, ja, so eine komplette Mission.
Ja, also das hat mich vollkommen weggeblasen, weil das irgendwie so, wow, okay, krass, das ist genau das Spiel, was ich immer haben wollte, so, die haben so eine 4-Spieler-Koop-Mission, das war ja auch vorher klar, dass es so 4-Spieler-Zeugs wieder werden wird, gezeigt. Und natürlich war es halt wie immer dieses, die Leute reden im Mehrspieler, wie sie nie in echt reden, alle so total so militärisch korrekt und auch so total klar und deutlich und niemand irgendwie quatscht irgendwie Blödsinn, sondern es sind alles nur so ganz präzise Richtungsangaben und immer so, well done, good shooting und sowas.
Und
Und
es war völlig unrealistisch, weil Stefan, der Server-Admin, keine Chips gekaut hat währenddessen.
genau. und es war nicht so, wir sonst also, oh Jungs, ich muss mal kurz aufs Klo, ich will mal kurz
Genau.
AFK und dann, ja, aber nein, aber gerade geht's, ach, jetzt ist er wieder weg und sowas und oder einer, wie es halt bei uns immer läuft, sagt so, ja, oh, ich bin jetzt bei 30 Minuten Download für den Patch und aber ich komme gleich dazu und dann, ja gut, dann machen wir Mission. Wie bist du denn der Download? Ja, das ist jetzt auf 45 Minuten hochgegangen, das wird immer länger. So Quatsche ist da natürlich in der PK nicht drin. Aber, naja, mal im Ernst. Also, ich fand das schon sehr geil, weil einfach dieses, okay, geil, Hubschrauber steuern. Also, der Moment, wo ich gesehen habe, das hat man zwar in dem ersten Reveal-Trailer ja auch schon gesehen, aber da war noch nicht so ganz klar, wird man die steuern können oder ist das vielleicht nur so das Ende von der Mission, wo man dann einfach zum Hubschrauber hinläuft? Also, so ein bisschen wie bei Metal Gear Solid, wo du den Hubschrauber ja auch nicht selber steuerst, sondern im Prinzip da nur hingehst und dann extractet der dich halt. Und hier war es aber halt total geil, dass du halt wirklich dann gesehen hast, okay, jetzt fliegt halt der andere einfach den Hubschrauber und der holt dann die anderen Leute von der Mission ab und dann gibt es irgendwie so Beach-Buggies und es gibt Drohnen und Motorräder, die man steuern darf. Also das hat sich tatsächlich so ein bisschen auch wie so diese GTA Online-Sachen angefühlt,
Ja,
einfach wo
nicht
sie
nur
am
wie
Ende so
GTA
eine.
Online, sondern wie eben unsere geliebten Heist-Missionen. Danach hat sich
Genau.
total angefühlt, ja.
Ja. Auch so wie sie dann am Ende auf dieser Verfolgungsjagd, dann donnern sie über eine Straße und dann dürfen sie aber den nicht umbringen, weil sie den lebend fangen müssen. Und dann sagt der eine, ja, schieß halt mal irgendwie auf den Motor, dass der da kommt. Und der andere fliegt oben drüben im Hubschrauber und sagt den immer so, ja, Vorsicht, da kommt jetzt eine voll scharfe Kurve, vielleicht könnt ihr ihn da erwischen. Und dann donnert auf einmal der eine mit dem Offroad-Motorrad an denen vorbei. Und also ich finde ja alles geil, wo Tom Clancy draufsteht. Da bin ich ja vielleicht noch ein bisschen arg gehypt immer, aber das Gameplay-Video hat mich jetzt schon sehr, sehr, sehr überzeugt, dass das gerade im Koop, glaube ich, echt ein Kracher wird.
Ja, vor allem, weil es sah ja nicht so arg geskriptet aus, wie diese GTA heißt, wo ja wirklich ganz klar immer festgelegt ist, welche Schritte jetzt als nächstes kommen und nur einer kann den Hubschrauber fliegen, nämlich der, der am Anfang die Rolle auswählt, ja, und die anderen kriegen dann diese Jets, Wasserjets und so weiter. Das war ja sehr, sehr festgelegt und zumindest verspricht ja Ghost Recon Wildlands, dass das mehr oder weniger dynamisch passieren kann. Also die hätten die Mission ja auch geschafft, wenn sie nicht erwischt worden wären in der letzten Sekunde. Ja, also wenn sie diesen Cocktailrührer, der da rumstand und diese Leichen aufgelöst hat, wenn der die nicht bemerkt hätte, dann hätten sie quasi die Mission auch ganz in Ruhe lösen können. Aber war natürlich auch zum Zeigen klar, dass dann da jetzt das Chaos ausbricht und man eben neben dem Stealth-Gameplay auch sieht, wie sie dann flüchten und eine Verfolgungsjagd starten. Aber zumindest das Spielversprechen ist ja, dass solche Dinge dynamisch passieren, oder? So habe ich es zumindest verstanden, dass das nicht geskriptete Elemente sind.
So sah es zumindest aus. Ich möchte jetzt aber meine Hand nicht ins Feuer legen, dass es durchaus in manchen Missionen vielleicht auch geskriptet ist, dass du dann immer da entdeckt wirst und dann natürlich immer die fette Verfolgungsjagd hast oder so.
Da
Aber
bin ich mal gespannt.
genau. Aber ich gehe halt davon aus, dass sie halt auch mittlerweile gemerkt haben, hey, wenn du wie bei Division den Leuten einfach viel Content gibst, dann spielen sie es auch einfach länger, spielen es immer wieder und so. Und ich glaube schon, dass es einfach auch so viele kleine so Mini-Missionchen gibt, wo man einfach dann sagen kann, hey, wir sind vier Leute, komm, lass uns da nochmal irgendwie die Mission machen. Da gibt es noch so eine neue, wo man irgendwie den einen Gangster-Boss da oder den Handlanger töten muss. Und das letzte Mal haben wir irgendwie das nachts gemacht und haben mit dem Scharfschützengewehr reingeschossen. Lass uns das doch jetzt mal voll mit dem Hubschrauber probieren und sowas. Und allein, wie viel Bock ich schon drauf habe, diesen Hubschrauber zu steuern und dann irgendwie euch in der Wüste abzuholen und dann kommst
Ja.
du und springst rein und sind noch zwei andere Leute mit dabei und dann fliege ich euch dahin und kreis dann über dem Einsatzort und dann oder einer sagt, ey, kannst du mich da oben auf diesen Hügel rauffliegen? Dann springe ich da raus und sniper dann runter und also wenn es wirklich so frei läuft, wie es jetzt da im Trail den Anschein gemacht habt, dann also Koop ist ja sowieso immer genial. Also gibt ja fast kein Spiel, im Grunde kenne ich jetzt überhaupt keins, was durch Koop irgendwie kaputt gemacht wird. Selbst ein schlechtes Spiel macht im Koop noch Spaß. Und wenn du dann so ein Spiel hast mit so einer offenen Welt und da dich einfach austoben kannst, dann ja.
Ja, sehr, wahnsinnig
Aber wenn du mich jetzt nicht
vielversprechend.
bremst, rede ich jetzt die letzten 2 Stunden weiter. Wie toll
Nein,
ist das?
wir machen es deutlich kürzer als Ubisoft. Die war echt zu lang, die Präsentation. Also es war 2 Stunden hat die gedauert und die waren zwar schöne Sachen dabei, aber insgesamt dann doch, am Ende dachte man sich, boah, was, jetzt ist schon 12 irgendwie? Krass. Deswegen lass uns weitergehen. Also ich glaube, das wird ein Knaller. Ich habe sehr viel Bock auch drauf mit dir und Micha und Stefan und Attila und wer auch immer da mit uns schon Koop gespielt hat, da durch dieses, was war, welches Land ist es?
Aztoca, nee, in Kolumbien ist es.
Genau, und das wird ja quasi besetzt von diesem Drogenbaron, gell? Und man, als die Ghosts soll man dann ja das Kippen quasi, das Kommando. Habe ich voll viel Bock drauf, aber mein Highlight kam dann auch schon gleich dann direkt danach. South Park, The Fractured Butthole. Ich liebe diesen Titel. Ich musste auch jedes Mal kichern, wie die beiden auf der Bühne. Immer wenn der Name fiel, musste ich einfach kichern. Übrigens kam gerade die Pressemitteilung. South Park, The Fractured Butthole heißt auf Deutsch wirklich ungelogen die rektakuläre Zerreißprobe.
Ja, das ist aber schon länger bekannt.
Ja,
Ich habe
ich weiß. Aber
eine
kam zufällig gerade
Pressemitteilung
auch rein.
schon in der letzten Woche dazu gelesen. Also
Die
ja,
rektakuläre Zerreißprobe.
finde ich
Sie haben es
aber,
zumindest versucht,
und
einen
ich
deutschen
finde
Titel zu
auch
finden.
das Deutsche im Rahmen der Möglichkeiten sogar ganz witzig. Also ich musste da zumindest schmunzeln, als ich es gelesen habe. Und ich mir dachte, okay, da hat sich jemand zumindest Gedanken gemacht, wie er das einigermaßen nah am ja, Thema bleibend übersetzen kann, ohne irgendwie den Gag zu versauen durch eine Übersetzung. Und deswegen, also versaut ist es natürlich immer noch, aber auf eine andere Weise. Deswegen, ich weiß es nicht, ob es einen deutschen Untertitel gebraucht hätte, aber wenn wohl offenbar die deutsche Marketingabteilung gesagt hat, so ja, wir müssen aber auch was Deutsches machen, sonst funktioniert der Gag nicht, weil nicht alle dieses englische Wortspiel checken, finde ich, haben sie im Rahmen der Möglichkeiten das Beste daraus gemacht.
Absolut, absolut. Aber unabhängig davon sieht das Spiel wieder fantastisch gut aus. Ich mochte den The Stick of Truth oder der Stab der Wahrheit auch schon sehr, sehr gerne. Ich mag rundenbasierte Spiele, ich liebe South Park, den Humor und die Art und Weise, wie dieses Spiel es geschafft hat, die Serie einzufangen und diesen Humor und wirklich auch so diese ganz viel Liebe zum Detail und sehr viel Sachen reinzukriegen für Fans der Serie, aber eben auch für sich alleine gesehen ein gutes Spiel war wirklich ein gutes Spiel. Und deswegen die kleinen Änderungen, die man jetzt gesehen hat, das Kampfsystem wird ein bisschen überarbeitet. Es ist jetzt nicht mehr das Fantasy-Setting, wie im ersten Teil, wo sie sich alle eingebildet haben, Rollenspieler zu sein und dann quasi so Königreich und Elfen und Orks und so zu sein mit Aluhüten und Pappschildern, ist jetzt eben das aus der Serie auch übernommen, dass Cartman ein Superheld nachts manchmal ist, nämlich The Coon, also von Raccoon. Und alle Charaktere aus South Park werden jetzt quasi Superhelden und man sieht dann auch, wie man als Spieler eben sich so Superhelden zusammenwürfeln kann mit so einem Baukastensystem. Und als Anspielung auf dieses Marvel Extended Universe oder Cinematic Universe ist das eben auch so der Titel, also dieses The Fractured But Whole ist quasi so der Civil War. Also ein Teil der Gang löst sich dann von Cartman ab und sagt, wir machen unser eigenes Franchise und deswegen brechen dann diese zwei Superheldengruppen eben gegeneinander. Sehr, sehr amüsant. Also der Trailer war cool, der Humor war wieder voll on point, was halt South Park Humor angeht. Und das Kampfsystem hat jetzt auch so ein, wie haben sie es genannt, Space. Also davor war das nur so 2D wie die alten Rollenspiele. Und jetzt hat man eben auch wie so ein kleines Schachbrettmuster in der Ebene. Das heißt, du kannst auch noch auf verschiedene Ebenen hinten rein, kannst Gegenstände nutzen und Gegner in andere reinschubsen. Also so ein bisschen wie bei The Banner Saga. So diese Tiefe noch nutzen. Wird, glaube ich, ganz cool.
Ja, also ich habe da keine ausgeprägte Meinung dazu, weil ich kein South Park-Fan bin und das erste Spiel nicht gespielt habe und auch die Vorlage nicht so reizvoll finde. Deswegen kann ich da nichts dazu sagen. Glaube aber, für Fans wird das was. Was ich nur ganz interessant fand, war, ich glaube auch, dass das was wird, weil wenn man sich erinnert, wie turbulent die Entwicklungsgeschichte des ersten war, das ist ja genau in diese THQ-Pleite reingekommen. Und dann hat es irgendwie Ubisoft übernommen und hat mehr oder weniger so aus diesem Flickenhaufen dann irgendwie noch was zu Ende entwickelt. Und das ist ja auch was geworden. Also, wie viel besser wird dann wahrscheinlich das neue Spiel, wenn man wirklich gesagt hat, so, ihr habt jetzt aber wirklich lange Zeit, könnt es in Ruhe zu Ende entwickeln und ihr könnt da eure, ja, Verbesserungsvorschläge, was euch am ersten Teil nicht so gefallen hat, jetzt im zweiten Teil mit
Ja,
einbauen.
und ganz ehrlich, also wenn Matt und Trey Parker oder Matt Stone und Trey Parker auf der Bühne stehen und das Spiel befürworten, dann ist es auch gut. Also wenn die das scheiße fänden, dann wären die nicht auf die Bühne gekommen und hätten irgendwann gesagt, nee, dann lieber gar nicht. Also Geld haben die zwei wirklich keins mehr nötig. Und wenn die nicht überzeugt wären, dass das irgendwie eine gute Umsetzung wäre, dann hätten die die Segel da auch gestrichen, weil, weißt du, was ich meine? Also die haben es nicht nötig, da irgendwie Lizenzgeld
PR-Talk zu
rauszukriegen.
halten,
Ja.
ja. Ja, das glaube ich auch. Also das, ja, die sind einfach zu jeder Zeit ehrlich und haben es nicht nötig, sich da irgendwie zu sagen, ja, jetzt müssen wir aber trotzdem sagen, dass das gut ist, weil steht ja unser Name drauf und die Leute müssen das ja dann kaufen, sondern ich glaube, wenn die das nicht selbst davon überzeugt werden, du merkst ja auch, wie sie selber bei jedem kleinen Gag noch kichern müssen, den sie in ihr eigenes Spiel eingebaut haben. Also das spricht schon dafür, dass die zwei da mit Herzblut dabei sind.
Dann kam ein großer The Division Block, oder ja, so groß war er eigentlich nicht, haben nur kurz gezeigt, dass The Underground als nächstes eben kommt, The Underground, Entschuldigung, mit zufällig generierten
Das heißt, glaube
Missionen.
ich, einfach nur Underground, oder?
Ups.
Okay.
Mit zufällig generierten, solange ich nicht The Destiny sage, ist doch alles gut. Mit zufällig generierten Missionen und dann haben sie so einen Cinematic-Trailer gezeigt für diesen Survival, ja, also der große Expansion Pack, der dann, glaube ich, im Dezember oder so kommt. Arg viel mitgenommen habe ich da jetzt aber auch nicht. Außer dass
Da habe ich
Aisha
im
sagt, es ist awesome.
Ja, da habe ich im ersten Moment gedacht, ah, okay, vielleicht ist das so ein Singleplayer-Survival-Ding, weil du siehst halt, wie der Typ alleine sich durch den Schneesturm kämpft und dann irgendwie in so einen Supermarkt oder was das war oder so ein Drugstore irgendwie reinrettet und dann kommen da wieder andere Gegner. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, vielleicht machen sie jetzt was, was ein bisschen mehr noch die Singleplayer-Leute dann irgendwie abholt, dass das gar kein Koop-Ding ist. Dann kamen aber am Ende des Trailers doch irgendwelche Mitspieler, die ihm dann so aufgeholfen haben. Da war dann irgendwie nicht ganz klar, ist das jetzt, warum heißt es denn auch Survival? Ich dachte tatsächlich jetzt, dieses Survival würde tatsächlich auch so Singleplayer-Survival aussagen. Da habe ich jetzt aus dem Trailer tatsächlich auch nicht so viel mitgenommen, was das jetzt genau bedeutet. Eine Sache, die vorher aber noch ganz kurz war, war nicht ganz nett. Diese neuen Outfits, die so 30 Jahre Ubisoft-Jubiläum, das ist dann zum Beispiel auch irgendwie so Sam Fisher. Es gibt so ein neues Outfit dann, was du dann anziehen kannst. Also halt so ein Splinter Cell mit der grünen Nachtsichtbrille und dieser klassische Anzug, den er dann so anhat, diesen Ganzkörper-Gummianzug und so. Das fand ich so ganz nett, dass sie das da eingebaut haben, aber.
Passt halt zur Yubi Family, genau.
Ja.
Dann kam ein VR-Block, der mich zumindest sehr interessiert hat. Eagle Flight war cool, habe ich schon gespielt auf der letzten Gamescom, so also eine Early Version. Da freue ich mich drauf, weil dieses Geschwindigkeitsgefühl und dieses, also man ist quasi in den Augen eines Adlers und dann ist es so ein Capture the Flag, also ein Multiplayer-Spiel in VR. Lucky Palmer kam dann auch auf die Bühne und hat quasi gegen Ubisoft-Team gespielt. Es war unglaublich schlecht zuzugucken, wenn man es nicht irgendwie VR kennt und VR schon erlebt hat. Dann hat einem das VR auch nicht gerade schmackhaft gemacht, wie die sechs da saßen und es gespielt haben und man konnte nicht so richtig nachvollziehen, dass dieses Spiel cool wäre. Aber es ist wirklich cool. Also es ist wirklich, wirklich geil, mit mehreren Leuten in VR zu sein und dieses Gefühl zu haben, da von diesem Kirchturm runterzufallen. Also dieses Höhengefühl, das kommt da wirklich enorm gut rüber und dieses Geschwindigkeitsgefühl. Und sie haben es jetzt auch grafisch noch ein bisschen überarbeitet, dass es so ein Ja, so ein bisschen so einen gezeichneten Look hatte, gell?
Ja, es ist fast so ein bisschen Comic-Grafik, die es geworden ist. Das fand ich auch ganz cool, auch einfach mal zu sehen. Okay, wir haben so einen ganz frühen Prototypen auf der Gamescom gesehen und jetzt ist da aber halt ein echtes Spiel draus geworden. Also aus dieser damals eher Tech-Demo ist jetzt was mit Grafik und Spielmodi und es gibt klare Ziele und es gibt klare Anzeigen, was du machen musst und so. Das gab es damals in dieser ganz frühen Demo noch gar nicht. Da ging es eher eigentlich nur mal darum, auszuprobieren, was kann man überhaupt in VR machen und wo wird den Leuten schlecht und wo wird den Leuten nicht schlecht und so. Und das fand ich jetzt schon ganz cool, mal zu sehen, wie sich dann auch so ein Spiel von so einem Prototypen dann zu einem wirklichen finalen Produkt weiterentwickelt. Eine Sache war aber auch wieder zu sehen, man schaut einfach in VR, da kannst du Gift draufnehmen, immer dumm aus, wenn man da irgendwo sitzt, weil es war wohl kaum was Lächerliches als diese sechs Leute, die da in diesen zwei Dreierteams auf der Bühne saßen und halt im Prinzip alle wie so Stevie Wonder-mäßig so irgendwie in der Gegend rumgeguckt haben und oder wie so eine wie so eine Gruppe von Tennisspielzuschauern, die da irgendwie sitzen, aber alle irgendwie nicht checken, was gerade abgeht. Und so ungefähr sah das aus. Da wird es, glaube ich, keine Lösung dafür finden, dass man nicht irgendwie dämlich aussieht, wenn man gerade in VR spielt.
Muss man selbst erlebt haben, ja. Ja. Das zweite VR-Spiel, schade, dass ich es schon vorher als Leak gelesen habe, sonst wäre ich völlig aus dem Häuschen gewesen. Die haben drei Schauspieler aus verschiedenen Star Trek-Serien und Filmen, also Geordi LaForge zum Beispiel, also wie heißt er? Also Geordi halt.
LeVar Burton.
LeVar Burton, genau. Ja. Und Seven of Nine sie war nicht auf der Bühne, aber in diesem Video. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall kommt ein Star Trek Bridge Crew. Also ein Brückensimulator, nenne ich es jetzt mal. Du bist auf einem Starfleet-Schiff und hast eben vier verschiedene Rollen und kannst zu viert in VR diese Rollen dann belegen. Also einer ist halt der Kapitän, der andere ist der Steuermann, der andere ist für den Maschinenraum zuständig. Und sowas gibt's ja auch schon länger. Also es gibt für Artemis oder irgendwie so heißt es, glaube ich. Gibt so eine Demo, wo du quasi auch schon so verschiedene Rollen wahrnimmst und jeder muss dann eben dazu beitragen, diese Mission zu erfüllen. Und das Ganze als VR mit der offiziellen Star Trek-Lizenz, ich glaube, das funktioniert richtig, richtig gut, wenn man Star Trek mag und diese Atmosphäre irgendwie erleben will. Ich stelle es mir nur relativ schwierig vor, da ein perfektes Setting für zu haben. Also du brauchst halt vier Leute, die eine Oculus haben. Weiß nicht, ob es auf HTC Vive auch funktionieren wird, aber vier Leute mit Oculus, hoffentlich eben auch online, weil vier Leute in einem Raum mit Oculus ist ja dann wirklich nur noch Event-Charakter. Und ob da ein gutes Spiel dahinter ist, konnte man jetzt so noch nicht nachvollziehen, weil LeVar Burton eigentlich nur eine halbe Stunde lang gesagt hat, wie geil das fand. Und irgendwie haben die dann noch privat Dates ausgemacht, wann er mit Jonathan Frakes und sie dann irgendwie einlädt zu Hause und sie da Bridge Commander spielen. Fand ich sehr amüsant, aber grafisch sah es jetzt nicht so mega umwerfend aus, gell? Was man da gesehen hat.
Muss ich leider auch sagen. Also ich muss sagen, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, da merkt man halt schon noch, wo die Limitierungen aktuell von VR sind. Das sah dann schon eher aus wie dieses PC-Spiel zu Traumschiff Surprise damals, so von dem Grafikniveau. Das sah noch nicht so, boah, krass, geil, das ist so Top-Notch Star Trek-Grafik und da kommt richtige Starfleet-Stimmung auf und sowas, sondern das sah halt eher so ein bisschen wie, okay, das ist halt so ein kleines, nett gemachtes Low-Production-Spiel. Aber ich glaube, du musst halt einfach bei VR, man hat es ja auch gesehen, bei dem Eagle Flight, so, da musst du auch auf Comic-Grafik setzen und so, damit du halt du brauchst halt irgendwas, was konstant bei, ich glaube, was sind 120 Frames pro Sekunde läuft, weil drunter 90 oder 90 oder so. Ja, ich glaube, das ist das Minimum und ich glaube, empfohlen sind aber 120, damit es einfach von der Qualität her besser ist, weil sonst hast du schon Probleme, dass du, glaube ich, so ein bisschen mit den Augen, dass sie ein bisschen verschwimmen und so. Also du brauchst halt einfach ein deutlich niedrigeres Grafikniveau, weil sonst packt es halt aktuell selbst, glaube ich, ein High-End-Rechner hat aktuell noch Probleme, das auf, also echt ein anspruchsvolles Grafikniveau so darzustellen.
Aber die Idee ist perfekt, weil du eben diese Bewegungsproblematik nicht hast.
Genau, sitzen
Cockpit,
ja alle.
Cockpit-Spiele funktionieren einfach gut, aber eben das zu koppeln. Also das ist auch das gleiche Studio, was diese Brettspiel-Umsetzung macht von Werwölfe, auch in VR. Und das ist einfach eine clevere Idee. Wo können wir mehrere Leute in VR zusammenbringen, da, wo sie aber sitzen müssen oder sitzen bleiben und trotzdem miteinander agieren können und interagieren können. Und da ist natürlich diese Star Trek-Lizenz perfekt dafür, weil du musst ja auf der Brücke nicht rumlaufen. Jeder kommuniziert dann halt übers Headset. Das ist bei der Oculus ja auch direkt eingebaut. Du hast die Kopfhörer auch gleich direkt dabei. Also das wird auch hoffentlich wunderbar online funktionieren. Ob man es arg oft spielen wird, weiß ich nicht. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dieses Erlebnis mal zu haben, auf einem Star Trek Raumschiff zu sein und da Kommandos zu erhalten, Kommandos zu geben. Wird auf jeden Fall ein Traum, geht in Erfüllung.
Ja, das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand, war, wie sie meine Erwartungen als großer Fan von Taktik-Shootern genommen haben mit so, ja, und hier ist Ubisoft Redstorm und sowas. Und dann hast du gedacht, boah, krass, jetzt kommt da irgendwas Neues, jetzt hauen sie doch nochmal irgendwas raus, was ich doch noch neues Rainbow Six oder sowas. Und dann war so dieses, ja, die und die machen jetzt das Star Trek VR-Spiel, was aussieht wie Traumschiff Surprise. Da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Aber okay, aber ich muss sagen, die kurze Enttäuschung hat danach dann For Honor einfach, also als Grafikfetischisten hat das dann wieder alles aufgewischt, was danach dann irgendwie an Tränen am Boden lag, weil Also da muss ich wirklich sagen, eine große Überraschung. Es gibt eine Singleplayer-Kampagne, das war mir so nicht bewusst und ich glaube, das war auch bisher nicht bekannt. Ich dachte tatsächlich immer, For Honor wird so ein
Reiner
vier,
Multiplayer, dachte ich auch,
genau,
ja.
du kloppst dich halt mit vier Freunden gegen andere vier Leute, glaube ich, in so einem Team war das immer. Zumindest war es so auf der Gamescom, dass man halt 4 gegen 4 gespielt hat. Und dann fand ich einfach, das sah ja wirklich mal richtig gut aus. Also diese Schlachten vom Gameplay mal ganz kurz, hat mich so erinnert aus so eine Mischung aus so Rise und Dynasty
Ja,
Warriors, ne?
genau das steht hier jetzt auch. Rise Dynasty Warriors habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
Ach so.
Ja,
Toll,
witzig.
jetzt habe ich gedacht, du sagst, ah, oh, der Herr kennt sich aus. Ein Mann von Welt kennt die tollen Spieler. Also, nee, das habe ich auch auf meinem Zettel stehen. Man muss sozusagen fürs Protokoll, ich kann den Zettel von Manu nicht sehen. Also nicht, dass man jetzt denkt, ich hätte
Nee.
das da abgelesen.
Oder du
Aber.
gehörst zu DedSec und hast den Zettel.
Ja. Nee, aber sah echt fett aus, oder?
Es sah geil aus, aber Micha, ich höre schon Micha, wie er sagt, ja, hoffentlich kann man die UI-Elemente ausblenden, weil es war schon sehr, es hatte eine wahnsinnige dichte Atmosphäre, so dieses Schlachtfeld und du hast immer so das Gefühl, du bist ein kleines Rädchen in diesem großen Schlachtfeld, auch wenn du ein Superheld mehr oder weniger bist. Aber um dich rum ist immer so viel passiert und dann waren aber so viele Einblendungen. Also drück jetzt X nach oben und drück hier rechts und da hinten ist noch ein Gegner markiert und der kriegt noch so eine bunte Outline und am Boden ist noch ein Leuchtkreis. Das fand ich irgendwie fast ein bisschen zu viel. Andererseits kann ich es mir auch vorstellen, dass es halt schwierig ist, das zu kommunizieren und man hat auch nicht so richtig durchschaut, wie das Kampfsystem ist. Ich glaube, das war schon so ein bisschen so, man muss immer in die richtige Richtung drücken, um zu blocken und dann deine Moves auszuführen. Aber das hat so ein bisschen die Atmosphäre wieder kaputt gemacht, diese ganzen Überblendungen, die halt so Videospiel-esk waren. Aber es sah geil
Also
aus.
im Grunde hast du so ein Dreieck über deinem, also zumindest war es in dieser Version, die ich ja schon gespielt habe, da auf der Gamescom letztes Jahr, war es so, dass man halt im Grunde ein Dreieck hat. Das heißt, du kannst halt immer nach oben, nach rechts und nach links drücken. Und da je nachdem, in welche Richtung du drückst und von wo der Gegner zuschlägt, kannst du halt blocken oder kriegst halt einen Schaden ab. Und oder je nachdem, wo du halt in welche Richtung du drückst und dann zuschlägst, kannst du ihm halt von oben, rechts oder links und sowas. Und deswegen hast du halt immer diese Anzeigenelemente, weil das jetzt nicht Quicktime ist oder so, sondern er zeigt dir halt in dem Moment nur an, wo du gerade blocken würdest, wenn der nächste Schlag käme. Und du musst aber dann schon die Bewegung des Gegners lesen, weil du schon schauen musst, wie hält er gerade sein Schwert und von welcher Seite schlägt er zu. Also ich weiß nicht, ob man das dann ausblenden kann oder ob es dann überhaupt noch spielbar ist, wenn man diese
Ja.
Informationen nicht mehr hat. Schwierig. Aber also bisher fand ich so, ja, mal abwarten, aber durch diese Singleplayer-Sache fand ich, ist das allein durch die grafische Opulenz für mich schon wieder ein Tick interessanter geworden.
Wir haben jetzt der Wikinger, glaube ich, gell? Den hat er gezeigt. So wie ich es verstanden habe, oder so habe ich es zumindest interpretiert, wird es quasi diese drei verschiedenen Kampagnen geben. Oder habe ich zumindest mir erhofft, dass er das so gemeint hat, auch der gute Mann mit dem hübschen Bart, dass er gesagt hat, und wir schauen uns jetzt mal eine Beispielmission an mit diesem Wikinger. Weil in diesen Trailern sieht man ja immer diese drei unterschiedlichen Kampftypen, also diesen klassischen Ritter, dann diesen eher so
Samurai,
Samurai-Krieger
ja.
und diesen Wikinger-Typ. Mal gespannt.
Ja, weil das waren ja auch irgendwie die Ankündigungen, es gibt, glaube ich, sogar vier, deswegen heißt es, glaube ich, auch dann irgendwie
For Honor,
For Honor, dass es so vier verschiedene Kampfstile gibt. Aber wie die sich wirklich unterscheiden, muss ich sagen, habe ich bisher auch noch nicht rausgefunden, weil das sah schon alles sehr gleich aus. Also ob jetzt wirklich der Samurai irgendwie leichtfüßiger kämpft, aber dafür mehr Schaden nimmt, weil er halt nicht so stark gepanzert ist, aber dafür mehr Speed hat oder so, das fand ich, kam bisher noch aus keinem Trailer raus und das konnte ich auch beim Anspielen nicht feststellen, weil da konnte man tatsächlich dann nur eine Partei spielen. Ganz netter Gag noch, es kommt am Valentinstag 2017 raus. Hat dann auch Aisha Taylor wieder passend mit so, ja, was gibt's denn Schöneres, als irgendwie die große Schlachtplatte noch am Ende zu spielen und sowas. Und was Romantisches kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das war schon.
Das kann sie echt gut, finde ich, immer dann so diese Sticheleien auch gegen Ubisoft so. Oder wo sie am Anfang gesagt hat, ja, was glaubt ihr denn, warum ihr da seid? Wegen Geld sicherlich nicht. Es sind Franzosen, die mich beauftragen. Und so.
Ja, die zahlen mich nur in Rotwein und
Und
Zynismus oder
Sarkasmus,
sowas. Oder ja, so hat sie dann
ja.
gesagt.
Oder wo sie diesen Schotten oder was das war, oder diesen Cockney sprechenden, weil ich weiß nicht, welchen Dialekt der hatte, aber wo sie auch gesagt hat, ach, der ist echt süß, der baut irgendwie 15 Vokale mehr ein in Wörter.
Ah ja, der, stimmt, ja.
Der bei Glow Up jetzt
Das,
dann da war, ja.
Ja, das war ja Ubisoft Reflections, also müsste das irgendwie was Britisches gewesen
Naja,
sein.
ich
Das
wusste nur
fand
nicht,
ich.
ob es jetzt Schottland ist oder Irland oder
Das
Cockney oder.
so genau kenne ich mich dann auch
Genau,
nicht
aber sie
aus.
hat sich auf jeden Fall auch darüber amüsiert, aber auch irgendwie charmant, so. Grow up, dass er da irgendwie 15 Vokale reinkriegt. Ja, Grow Up, kurze Erklärung, ist die Fortsetzung oder der zweite Teil oder ein neues Spiel von Grow Home. War ein ganz putziger Plattformer mit einer witzigen, interessanten Mechanik. Sehr kleines Low-Budget-Spiel bei Ubisoft. Find's interessant, dass sie diese Marke, diesen Bud, diesen kleinen Roboter irgendwie weiter ausbauen. Könnte auch sowas wie so ein Ubisoft-Maskottchen werden, wie eben Rayman und so. Grow Up sah ein bisschen interessanter aus als Grow Home, aber ja, so arg viel kann man da jetzt auch noch nicht sagen. Wird halt so ein Plattformer mit Gimmick.
War ich auch tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, dass das das Einzige war, was sie so im Indie-Segment gezeigt haben. Also nichts gegen diese großen AAA-Produktionen, die finde ich ja auch mega geil, aber ich habe mir dann irgendwie immer noch erhofft, so, ach, jetzt zeigt doch mal ein Valiant Hearts 2, einfach um so ein bisschen auch das so ein bisschen aufzulockern wieder und zu
Du
sagen, so,
meinst
hey.
Valiant Hearts 1 und bei EA. Nein, okay.
Ach so, okay. Valiant Hearts 1. Aber nee, du weißt, was ich meine. Halt so
Ja.
irgendwie sowas, was dann irgendwie, also ich meine, selbst mittlerweile EA hat ja herausgefunden, dass man einen Moment drin haben muss in der PK fürs Herz, wo alle sagen so, ach guck mal, das ist doch nicht Evil Megacorp Publisher, sondern sie haben dann tatsächlich auch noch was Kleines Nettes drin.
Wie wenn die
Und
Origins. Oh, sorry, Entschuldigung.
das hat dann irgendwie Grow Up für mich jetzt auch nicht erreicht, weil da habe ich auch den ersten Teil nicht gespielt, deswegen habe ich da nicht wirklich viel mit verbunden und war jetzt auch nicht so mega gehypt.
Es ist auch nicht so süß, gell? Es ist auch nicht so putzig irgendwie so.
Ja,
So,
also.
sowas wie Child of Light oder so, wo einem irgendwie das
Ja,
Herz
irgendwie
aufgeht,
so.
sowas hat komplett gefehlt, ja.
Das hat leider in diesem Jahr komplett gefehlt, das stimmt, ja. Das nächste Spiel, also wie gesagt, ich war ja mit Ghost Recon Wildlands eigentlich schon komplett bedient. Es hat alles Weitere, war dann für mich noch nette Dreingabe. Aber im nächsten Spiel habe ich irgendwie das Gefühl, okay, das ist für Manu gemacht worden. Da werden zwei Sachen, die der Manu liebt, zu was Neuem verschmolzen, nämlich Trails of the Blood Dragon.
Ja, Trials übrigens.
Trials,
Die
okay, ach so.
Trials of the. ja, das Logo wurde neulich schon veröffentlicht. Das eben, es wurde geleakt wegen so einem PEGI-Eintrag oder irgendwas, dass ein neues Blood Dragon registriert wurde. Und es hieß eben Trials of the Blood Dragon. Deswegen war die Vermutung schon da. Ah, okay, wenn es beides Ubisoft ist, dann wird sie wahrscheinlich. Werden diese zwei Marken miteinander vermählt. Wenn ich das nicht gehört hätte, hätte es mich schon irgendwie ein bisschen umgehauen, weil das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Man kann natürlich einerseits darüber enttäuscht sein, dass kein neues, also dass das Blood Dragon nicht einfach fortgesetzt wird. Aber andererseits kann ich es auch verstehen, weil das Ding hat so gut funktioniert von dem Auftreten. Aber spielerisch war das ja dann schon auch irgendwie sehr schnell die Luft draußen mit diesem 80er Humor. Und jetzt eben Trials of the Blood Dragon einfach ein komplett anderes Genre zu nehmen, nämlich diese Motorrad-Trials-Geschichte und da diese Blood Dragon-Geschichte mit einzubauen, das fand ich schon irgendwie eine coole Idee. Es sah sehr chaotisch aus. Ich kann noch nicht so richtig abschätzen, ob das funktioniert. Hast du diese Trials-Geschichte gespielt? Da gab es auch einen so ein DLC mit diesem,
Awesome Level
ja
DLC
genau.
Max oder wie das
Mit
hieß,
dem
ja.
Nashorn und der Katze, der Samurai-Katze auf dem Einhorn. Das war auch so im ersten Moment ganz lustig, aber die Level war eher so Hit and Miss. Ja? Also manche waren dann irgendwie ganz witzig und manche waren auch einfach total scheiße zum Steuern mit diesem Einhorn und so. Deswegen bin ich ein bisschen voller Sorge, ob das jetzt bei Trials of the Blood Dragon überhaupt gut funktioniert. Man hat dann auch gesehen, man hat da nicht nur irgendwie noch Bikes, sondern auch mit so einer Lore kannst du dann rumfahren und solche Geschichten. Aber man muss auch gar nicht lang warten, das abzuschätzen, ob das funktioniert, weil es ist genau jetzt verfügbar. Endlich wieder einer dieser Momente, wo die E3-Leute auf der Bühne stehen und sagen, so, und ihr könnt es jetzt spielen. Beziehungsweise Aisha Taylor hat gesagt, stopp, ihr müsst natürlich erst zu Ende gucken. Wir schalten es erst nach der Präsentation frei. Kam jetzt unerwartet, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das irgendwie sofort released wird, aber werde ich mir auf jeden Fall angucken. Trials ist immer ein Pflichttitel.
Ja, also mich hat das Trials eigentlich, fand es immer ganz nett, aber hat mich jetzt nie so gerockt, dass ich da viel Zeit investiert habe. Deswegen war mir da schon klar, dass das eher was dann für dich ist. Gut, dann kam so ein bisschen hinten raus, so ein bisschen Vergefranse irgendwie. Da war es so, ja, okay, dann kam der Produzent von dem Assassin's Creed-Film. ja, sicherlich nett, aber ob man den jetzt irgendwie eine Viertelstunde hätte interviewen müssen, wie toll der Assassin's Creed-Film wird und wie nah sie an der Vorlage bleiben und was sie da alles awesome gemacht haben, das war mir dann auch ein bisschen zu viel Selbstbeweihräucherung. Der Trailer allerdings, wo sie auch so ein bisschen so Making-of gezeigt haben und sowas, den fand ich schon irgendwie ganz cool. Also es ist natürlich immer falsch, einen Film nach einem Trailer zu beurteilen, aber zumindest habe ich beim Trailer schon gesehen, so, ah, okay, das könnte zumindest was werden. Irgendwie bei Warcraft habe ich schon beim Trailer gesagt, so, boah, glaub nicht, dass das was wird. Das sieht schon im Trailer sehr cheesy aus. Und ich habe eigentlich aufgrund des Trailers auch schon genau den Filmplot vor Kopf, also vom Kopf, im Kopf, sowas. vorm geistigen Auge im Kopf, so wollte ich das formulieren. Und
wie war das im Mittelteil?
und bei Assassin's Creed irgendwie auch allein durch die Schauspieler da mitspielen. Also ich glaube nicht, dass das ein Fassbender irgendwie nötig hat, nur weil da jetzt Kohle dahinter steckt, bei so einem Film mitzuspielen, sondern ich glaube, der macht es schon auch nur, wenn er da sieht, dass das was wird und dass das Skript zumindest vielversprechend ist. Das ist jetzt meine Vermutung. Und diese Marion Cotillard oder wie die heißt, diese Französische, glaube ich auch Oscar nominiert oder so. Und Jeremy Irons, also auch ein recht bekannter Cast und schaut einfach von dem, wie man so schön sagt, Production Value, schaut's halt irgendwie ganz cool aus. Zumindest im Trailer sieht's noch nicht nach krass CGI und alles vor Greenscreen, sondern da sieht's zumindest nochmal, okay, die haben tatsächlich auch mal in so einer echten Straße irgendwo gedreht.
Ja, interessant finde ich auch eben, dass gesagt wurde, jetzt da nicht auf der Bühne, aber dass sehr viel in der Zukunft spielen wird. Also dass eben auch so diese Hintergrundgeschichte hinter Assassin's Creed mit Astergo und so, da irgendwie eine Abstergo, Entschuldigung, eine große Rolle.
Astergo klingt wie so ein italienischer Schnaps, den du in Spanien dann bestellen würdest, so Duo Astergo, per favore.
Dass das eine große Rolle spielen wird, ich glaube, dass der Film gut funktioniert, ehrlich gesagt. Man hat einerseits eben so diese Assassins-Action, aber dann auch irgendwie einen spannenden Plot, also ich glaube, der wird ganz cool. Ich fand auch, dass diese Szenen Lust gemacht haben auf den Film. Ich fand nur diese interviewartige Geschichte irgendwie blöd. Also wenn eine vom Unternehmen angestellte Moderatorin jemanden interviewt bei so einer Presseveranstaltung, dann finde ich das immer, das wirkt dann alles so gestellt. Aha. Das sind ja so vorgeschriebene Sätze, die dann gesagt werden.
Und da merkst du dann auch, dass die Gags so vorgeschrieben sind. Also das heißt, nicht mal Aisha Taylor kann das dann noch irgendwie mit Spontanität retten, weil sie nicht vom Skript abweichen darf und so. Das
Aber es wurde in dem Kontext dann auch gesagt, dass Watch Dogs als Film auch kommt. Und das fand ich dann irgendwie auch wieder ganz interessant.
Bevor wir dazu noch kommen, ich fand in dem Trailer von Assassin's Creed, das hat man zwar auch in dem ersten Trailer schon gesehen, aber ich fand es ganz interessant, wie sie den Animus umgesetzt haben, dass das nämlich kein du liegst halt da und hast so einen Bildschirm vorm Gesicht, sondern der ist irgendwie in so einem Raum, wo er an der Hüfte an so einem Kran fixiert ist, mehr oder weniger, so ein Roboterarm und dadurch wird er halt auch dann rumgeschleudert, wenn er, das heißt, sprich, wenn er wirklich seinen Jump irgendwo runter macht, dann ist er scheinbar auch in diesem Animus halt in dieser Bewegung so drin. Also das heißt, wird auch die Schwerkraft und alles simuliert. Also ich fand das schon irgendwie cool, dass sie sich da auch irgendwie von der Vorlage gelöst haben und sich überlegt haben, wie könnte denn so ein VR-Ding ausschauen, damit der Mensch auch wirklich glaubt, er wäre da so drin.
Ja, und es sieht auch besser aus einfach im Film, als wenn der nur auf so einer Massagebank liegt.
Genau.
Ja, mal
gut. Aber Watch Dogs.
Im Dezember. Watch Dogs wird dann auch als Film gemacht. Passt von der Thematik ja auch gut in die Zeit in Kooperation mit Sony. Da gab es aber noch nichts groß zu sehen, sondern dann kam ein sehr, sehr langer, großer Block Watch Dogs 2 und bin mal gespannt, wie du das fandest. Also ich war hin und her gerissen. Manche Sachen fand ich ganz cool und manche Sachen fand ich aber auch echt arg gewollt und irgendwie so ein bisschen awkward an manchen Stellen.
Also da können wir uns, glaube ich, einigen, die Musik ist halt eine Katastrophe.
Die war noch das Beste.
Schade. Ich dachte, da wäre es da mal
einer. Eric B. Und Rakim war super. Dann auch die Musik aus dem Trailer von Nerd war richtig geil. Also die Musik ist das Beste an dem Spiel, glaube ich, bis jetzt.
Naja, gut. Also irgendwie finde ich das immer sehr komisch, weil immer, wenn ich einen Watch Dogs Trailer von Teil 2 jetzt sehe, denke ich mir, Ach, guck mal, das schaut ja aus wie so eine Parodie von einem GTA-Trailer.
Mhm.
Also es geht sehr, sehr in die GTA-Richtung, auch optisch und natürlich dieses ganze jetzt Kalifornien und so und Palmen und das erinnert schon alles sehr frappierend halt an diese GTA-Teile, die da auch in Los Santos und sowas spielen.
Ja.
Das, was man dann gesehen hat, finde ich, es waren so ein paar nette neue Ideen dabei. Also ich habe schon gesehen, dass es einfach so noch mehr Gadgets gibt. Also es gibt eine Drohne zum Fliegen oder so ein kleines ferngesteuertes Auto und mit dem fährst du dann rum.
Wie das über das Sofa gehüpft ist, das war
Da
sehr
musst du
geil.
auch lachen, das war geil. Ja.
Boom.
Also die Sachen, die man da gesehen hat und mit dem Hacken und so, das fand ich schon wieder alles sehr irgendwie interessant. Ich bin gespannt, aber auch irgendwie so ein bisschen vorsichtig, weil ich jetzt auch diesen neuen Typen noch nicht so mega sympathisch finde. Also das war ja auch im ersten Teil so ein bisschen das Problem und ob der jetzt das rausreißt. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mich halt mit diesem Kalifornien-Hip-Hop-Dude noch weniger identifizieren kann und deswegen da im ersten Moment jetzt nicht so die Mega-Sympathie herrscht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der vielleicht im Spiel, wenn die das gut hinbekommen, total der super Charakter wird und man sich denkt, Mensch, geil, war eine super Idee, diesen Typen da zu nehmen, aber das muss man
Ich finde
abwarten.
halt diese Mischung so, darf ich krude sagen? Oder schimpfst du nur wieder?
Wieso?
Ich fand die, du hast mich mal geschimpft, als ich krude gesagt habe. Ich fand die Mischung so krude. Der Typ ist einerseits ein Hacker, dann ist er aber auch gleichzeitig ein Parkourläufer, dann ist er irgendwie noch ein cooler Hip-Hopper, und gleichzeitig aber auch irgend so ein Prügel, kann sich prügeln wie Jason Bourne oder ein Geheimagent
Und rumballern.
und rumballern, schießen kann er auch noch gut, ist schlagfertig, also der hat so alles, weißt du, so der hat so gar keine Schwächen mehr, was ja Machtfantasie bei Spielen ist jetzt ja wirklich nichts Neues, aber dann hat es auch so aus allen Bereichen irgendwie was gerade hip und cool ist, also wie du gesagt hast, einerseits dieses bunte, leuchtende San Francisco, dann aber so diese Untergrundbewegung, die dann irgendwie da auch mit reinkommt. Watch Dogs 1 war ja deutlich düsterer so im Prinzip, ja. Also es war ja so ein Rachefeldzug und hat ja auch so quasi so diese Thematik, dieser Überwachungsstaat und so eingefangen. Und jetzt auf einmal war das so, ja, wir sind die coole Hackergruppe, die dann irgendwie mit ASCII-Art und so um sich wirft. Also das haben sie auch noch versucht mit reinzumachen, wollen aber gleichzeitig cool und witzig sein. Und völlig zerrissen hat es mich dann bei dieser Kontaktperson mit dieser LED-Maske, der dann so Ad-Zeichen und so, also so das Leben des Smiley-Face, also da konnte ich gar nicht mehr an mich halten. Das fand ich sowas von unpassend in dem Moment. Die versuchen da gerade so ein Verbrechen aufzudecken, einen korrupten Politiker das Handwerk zu legen. Ich hatte aber gleichzeitig das Gefühl, auf einem Kindergeburtstag zu sein von Tech-Junkies. Also es war eine ganz komische Mischung.
Ja, und die Mission war jetzt auch wieder nur dieses typische, geh halt irgendwo rein und hack die 5 Kameras und warte dann, bis irgendwie 100% vom Server geladen wurden. Also es gab ja ein paar Leute, die gehofft haben, dass Watch Dogs 2 so ein bisschen in diese Person of Interest Nummer geht. Also dass du halt aufgrund von Fragmenten, die du aus so einem Datenstream rausholst, dass dir das Hinweise gibt auf bestimmte Verbrechen, die geschehen sind oder sowas, und du anhand dessen dann eben da diese Personen ermittelst und möglicherweise so als so eine Art zweite Justiz, die zur Strecke bringst, habe ich jetzt aber da auch nicht gesehen, weil das war wieder das typische, und es muss halt noch eine Schießerei geben. Und das fand ich dann halt immer so, das fand ich schon bei Watch Dogs, also beim ersten schade, dass es dann doch immer sehr schnell in Gewalt ausgeartet ist, weil so, ey, der Typ ist der Superhacker, hat die Fähigkeiten, irgendwie alles zu manipulieren. Aber es fällt ihm dann doch nichts ein, außer die Knarre zu ziehen und dann sich durchzuballern, wenn er dann
Ja.
irgendwo hin will.
Und dann auch
Und
so dieses
das.
Spielplatz, dass sie das auch nicht loswerden, da eine stringente Hacker-Untergrund-Revoluzzer-Geschichte zu erzählen, sondern der zweite Trailer war dann ja auch so, ja, und schau, und wenn du irgendwie gerade nicht auf einer Mission bist, dann nehmen wir das wie bei GTA und du kannst in der Stadt halt Blödsinn machen. So, und das hat es dann für mich halt noch mehr irgendwie gebrochen. Also, ich finde es schade, weil so diesen ersten Trailer fand ich gar nicht so schlecht. Also so ein bisschen so eine moderne Untergrundbewegung, die sich irgendwie aktueller Dinge irgendwie bedient und da wirklich so eine Revolution startet und Korruption abfangen will, könnte ja eine gute Weiterführung sein von diesem Thema, was Watch Dogs 1 hatte, ja. Aber da jetzt irgendwie nur so einen Open-World-Spielplatz draus zu machen, der irgendwie GTA mit Hacking-Tools ist, ich weiß nicht.
Ich fand, da ist auch tatsächlich komischerweise zu viel reingemischt worden. Also ich hätte auch das ganz cool gefunden, wenn es halt eher in so eine Mr. Robot-Ecke gegangen wäre, wo dieses Hacking ja überhaupt nicht dieses, oh, das sind die Superleute und die brauchen sich irgendwo mit ihrem Laptop hinsetzen und können dann bei der CIA irgendwie einbrechen oder können alles manipulieren, sondern wo du halt auch mal siehst, wie Hacking, also zumindest so, wie man sich das vorstellt oder wahrscheinlich, wie es ein Tick realistischer ist, als wie es halt dargestellt wird meistens, so auch total viel so Social Engineering. Also dieses, wenn du irgendwo rein willst, dann musst du es irgendwie schaffen, dort eine Kontaktperson zu finden und dann anhand der ihrer Merkmale, der ihr Passwort rauszufinden. Und das ist dann gar kein, ich sitze auf meiner Tastatur und je schneller ich drauf rumhacke, desto schneller komme ich ans Passwort, sondern da geht es halt auch manchmal darum, was übers Privatleben der Leute rauszufinden und oder das Vertrauen von denen zu gewinnen und denen dann irgendwie einen USB-Stick zuzuschmuggeln, der dann den Keylogger enthält. Und wenn sie, sobald sie den an ihren privaten Rechner stöpseln, hast du halt dann da Zugriff drauf oder
Ja,
sowas.
das wäre
Und
echt mal ein interessantes Setting, so, ja, so sowas zu machen. Und das könnte diese Welt ja auch hergeben.
ja, klar,
Aber
aber
nee, ne, du
da
hast
passt
dein
dann halt
Handy,
der
drückst einen Knopf
Hip-Hopper-Dude
und der
und
Porsche fährt los. Ja.
ja. Das fand ich dann, ja, wie gesagt, das war dann irgendwie so ein bisschen vergebene Chance, aber ich will es jetzt auch nicht vorverurteilen, weil glaube schon, dass es in der, also es wird halt auch wahrscheinlich wieder ein sehr gutes oder ein gutes Open-World-Spiel. Ob es dann diesmal vielleicht im zweiten Anlauf auch den Sprung schaffen kann, den Assassin's Creed 2 geschafft hat, also dieses von so einem guten Open-World-Spiel, was unterhalten weiß, so diesen, das letzte Fünkchen noch draufzusetzen, dass man wirklich sagt, boah, das war jetzt wirklich mal ein richtig hervorragendes Spiel. Dafür ist es, glaube ich, einfach noch zu früh, da was
Ja,
zu sagen.
genau. Genau,
One
dann
more thing.
One More Thing kam dann. Ich hatte ja die Hoffnung aufgegeben, dass da Beyond Good and Evil 2 kommt. Ich war trotzdem gespannt, was da angekündigt werden wird vom guten Chefe. Und dann war ich aber dann auch schon so ein bisschen ernüchtert, was da kam. Das ist dieses Steep, heißt es jetzt, dieses GoPro the Game, was schon mal irgendwo irgendwie angekündigt oder gezeigt wurde. Ist jetzt mehr oder weniger fertig. Er erscheint im Dezember und ja, wie soll man es beschreiben? Ein Extremsport Open World Replay Share Game. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, ehrlich gesagt.
Ach, wo kann denn dieses GoPro the Game? Also es gibt doch noch das eine, was die Motorstorm-Macher machen, aber das ist wieder was anderes, oder? Das ist
Naja,
doch auch so ein
aber es,
Extremsport.
genau, aber daran hat es mich extrem erinnert. Also, aber
Ach so.
die haben ja diesmal wirklich auch GoPros auf dem Kopf. Also geht in die gleiche Richtung, nur mit anderen, also mehr mit Bergen und mehr mit Schnee.
Und es ist halt so Red Bull the Game, weil auch die halt natürlich überall gleich das Product Placement haben und die Red Bull Helme und so. Aber ja, es hat halt Base Jumper und Wingsuits und Extrem-Skifahrer und irgendwie Snowboarder und so. Es ist halt lange her, dass es irgendwie so, ich meine, was war das letzte Snowboard-Spiel? Was ist so Shaun White oder sowas? Aber das ist ja jetzt auch schon wieder seit einigen Jahren.
Ja. Das
Und
letzte
so.
Gute war 1080.
Ja, aber das ist doch alles uralt
Ja,
mittlerweile. Und
deswegen, also
warum?
auf Twitter hat es auch coole Reaktionen erhalten. Also, dass viele gesagt haben, ach ja, warum nicht? So ein bisschen Snowboard-Game habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Also, ich glaube, das wird auch gut ankommen.
Ja, oder so, wann war das letzte SSX? Das ist doch auch wieder,
Naja, schon ewig
das war
her.
doch Anfangszeiten der 360 so, als da die Spiele rauskamen. Und deswegen wundert es mich, weil es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Snowboarden und Skifahren irgendwie was ist, was keinen Spaß machen würde und deswegen sich eigentlich auch für ein Spiel anbietet. Also ich habe den Trailer gesehen, hat mich jetzt auch nicht weggeblasen. Es war jetzt die schwächste von diesen One More Thing Ankündigungen der letzten Jahre, das muss man schon klar sagen. War jetzt kein so ein, wo Gott, das Internet explodiert, was Ubisoft da jetzt auch am Ende Geiles rausbläst. Aber es sah ganz witzig aus, weil ich fand halt so dieses, okay, du fährst halt irgendwo runter mit deinen Freunden im Koop und dann kannst du zum Beispiel dann, wenn du irgendeinen geilen Sprung geschafft hast, kannst du den gleich als Challenge irgendwie deine Friendslist geben und dann taucht er bei den anderen auch in der Karte auf und so. Die Frage ist natürlich immer, oh je, kann man da irgendwie auch wirklich cool Snowboard fahren? Ist es anspruchsvoll oder wird es dann einfach schnell langweilig und dann geht es nur noch darum, irgendwie diese Welt da abzugrasen? Mal abwarten. Aber hat mich jetzt zumindest nicht sofort so vom Hocker geblasen.
Mich hat es auch nicht weggeblasen, aber ich muss zumindest zugestehen, dass den Ansatz, den sie da wählen, sie machen alles richtig, glaube ich, wie man heutzutage ein Sportspiel macht. Also es sind keine vorgefertigten Bahnen, sondern sie haben wirklich versucht, dieses vom Mont Blanc bis zu dem, was war noch für, ja, also diese ganze Bergkette da eben relativ, das Matterhorn, genau, relativ authentisch abzubilden. Haben sie jetzt nicht groß gesagt, ob sie das irgendwie mit 3D-Scans oder so gemacht haben, aber es sah aus wie ein echtes Naturgebiet, so, ja, und ja. Nicht wie bei den früheren Snowboard-Spielen, dass du dann halt irgendwie feste, vorgeschriebene Bahnen hast. Und du kannst da wirklich mit deinem Paraglider irgendwie rumfahren, dann landest du auf so einer Klippe und dann kannst du halt sagen, okay, von hier aus starte ich jetzt eine Wingsuit-Challenge oder da unten fährt ein Snowboarder, dann gehe ich jetzt da hin und fahre mit dem in Rennen. Ja, und das sind halt, was weiß ich, so durchsichtige Kugeln oder was das war. Und wenn du da durchfährst, dann nimmst du halt irgendwie teil. Also schon so eine Open-World-Geschichte, wo du dann Challenges selber starten kannst. Du kannst irgendwie in Fotomodus wechseln, du kannst anderen Spielern reingehen, in deren GoPro quasi und aus deren Augen zugucken. Du kannst Unfälle scheren. Also es wird, glaube ich, ein riesig großes, lustiges Spielgebiet. Aber es steht und fällt, glaube ich, dann einfach auch mit der Mechanik, ob sich das gut anfühlt. Gell? Also ich glaube, bei dem Snowboarden und bei dem Skifahren wird es halt enorm wichtig, ob das Spaß macht, weil in dem Wingsuit irgendwie da den Berg runter zu rasen, das wird schon gut funktionieren, glaube ich. Aber ob das halt sich schnell abnutzt, ist die Frage.
Mhm, genau.
Ich möchte das in VR spielen, bitte.
Da wird es wahrscheinlich, weil es ganz hübsch aussah, wieder an der Grafikpower scheitern, vermute ich mal. Aber ja, was kann man so als Fazit sagen? Ist ganz witzig, dass man ausgerechnet das, was wir in den letzten Jahren immer bei den anderen gesagt haben, so bei EA und hätte man ein bisschen straffen können. Das muss man leider dieses Jahr für Ubisoft sagen, wo wir gerade Ubisoft in den letzten Jahren immer gelobt haben und gesagt haben, hey, das ist irgendwie so unterhaltsam und am Ende kommt immer noch der große Knüller und es hat eine schöne Mischung aus verschiedenen Genres und so. In diesem Jahr muss ich einfach sagen, also 2 Stunden war wirklich zu lang. Also wenn du dir überlegst, dass, ich weiß jetzt nicht, was euer Fazit zur Xbox PK war, weil da habe ich jetzt keine Chance gehabt, den Cast natürlich schon zu hören, aber die haben es geschafft, in weniger Zeit irgendwie 2 Konsolen und 80 neue Spiele anzubinden.
Ja,
und,
absolut.
Deswegen war das jetzt bei Ubisoft so, für die Menge an Titeln war es mir dann einfach doch zu lang, da wirklich 2 Stunden lang Sitzfleisch anzusetzen. Das hätte man einfach, also diese ganzen Interviewsequenzen und so, die hätte man sich dann sparen können, weil das ist eigentlich nicht das, was man dann irgendwie, das ist okay, wenn man das dann vielleicht im Nachhinein nochmal auf der Showbühne macht oder so und dann sagt, ja, im Livestream kann sich dann, wenn man will, das nochmal angucken, das Entwickler-Interview mit oder das Interview mit Trey Parker und Matt Stone und so, aber die hätte man jetzt nicht da irgendwie eine Viertelstunde auf der Bühne sitzen lassen müssen und dafür war es dann einfach zu lang, fand ich.
Genau, es war viel zu lang. Es war trotzdem unterhaltsam wegen Aisha, fand ich, aber es war nicht so pointiert und witzig, wie es die letzten Jahre war, fand ich auch. Aber das lag wahrscheinlich, weil sie dann auch immer sehr lange Segmente dann auch nicht auf der Bühne war. Also es fühlte sich einfach nicht so durchkoordiniert an. An den Titeln selber habe ich eigentlich gar nicht so viel auszusetzen, außer dass eben nicht diese großen, so dieser große Schlusspunkt halt irgendwie gefehlt, gell?
Ja, und wie gesagt, ich hätte es schon noch ganz nett gefunden, wenn es irgendwie sowas Kleines, Nettes zwischendrin noch gegeben hätte. Also wirklich so, wo man sagt so, ah ja, cool, auch so ein kleines Indie-Ding, was jetzt so zwischen diese ganzen fetten AAA-Produktionen auch ganz nett reinpasst. Und so hier das Blood Dragon und so, das zähle ich jetzt da mal nicht dazu. Aber ja, trotzdem solides Ding. Und wie gesagt, eigentlich hätte ich jetzt rückblickend, hätte es mir auch gereicht, nur den Wildlands-Trailer anzuschauen oder das Gameplay. Und den Rest hätte ich mir dann auch sparen können. Aber den gucke ich mir jetzt, glaube ich, nochmal an.
Müssen wir leider bis 2017 noch warten, gell? Kommt erst im März.
Ja, aber es ist übrigens ganz witzig, dass viel so jetzt im Frühjahr rauskam, ne? Also alles, was angekündigt wurde, war größtenteils so Frühjahr 2017. Also es ist ganz merkwürdig, dass dieses Weihnachtsgeschäft irgendwie immer mehr ins Herd wird.
Ja, oder sie kündigen es jetzt halt für Frühling 2017 an und dann kommt es dann doch im Sommer.
Ja, das kann auch sein. Sogar sehr wahrscheinlich, dass das alles dann nochmal verschoben wird. Kommt ja leider in letzter Zeit immer häufiger vor. Gut, alles klar. Ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett, aber du bleibst jetzt noch irgendwie 2 Stunden da sitzen und schaust dir Sony an, so wie ich dich kenne,
oder? Ich spiele jetzt Trials, bis Sony anfängt und dann schaue ich mir Sony an. Genau.
Okay. Das ist ein guter Plan. Dann viel Spaß.
Ebenso beim Schlafen. Bis morgen.
Ciao.
Tschüss.